Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unsere heutige Gästin, persönlich haftende Gesellschafterin der Firma Bockholt, Gülten Bockholt. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Ja, Sie haben einen sehr spannenden Werdegang. Ich würde einmal so ein paar Stationen aufzählen. Sie sind in der Türkei geboren. In Lübeck zur Schule gegangen, haben zunächst Französisch, Germanistik und Pädagogik in Hamburg und Bordeaux, später BWL in Hamburg und London studiert, nebenbei als Dolmetscherin, Übersetzerin und Sprachlehrerin gearbeitet, dann in Lübeck eine eigene Fremdsprachenschule mit Handelsvertretung für deutsche Produzenten, die nach Istanbul Waren verkauft haben, gegründet, haben dann 1994 bei Bockholt als Nordafrika-Beauftragte angefangen und sind heute persönlich haftende Gesellschafterin. Waren Sie also sehr viel unterwegs. Wie kam das, dass es Sie ja dann wieder zurück nach Lübeck geführt hat?
Nach Lübeck, ja. Ich glaube, es war tatsächlich meine Mutter, die das kaum mehr ertragen konnte, dass ich jetzt dann so lange in Bordeaux war, dann in London war. Und die Gefahr war, dass ich eigentlich in London leben wollte, weil mir das so massiv gefiel. Und ich hatte mit der Fremdsprachenschule, das waren ja auch Dolmetscher- und Übersetzerdienste, ich hatte mehrere Mitarbeiter auch, hatte ich ja Bockholt angeschrieben und hatte denen angeboten, Sachen im Französischen oder im Englischen und so weiter zu bearbeiten. Und ich hatte gelesen, dass sie in Tunesien Filialen haben, also hatte ich das so rausgeschrieben und hatte dann mehrere Aufträge bekommen. Und der damalige Inhaber, Hans-Jürgen Bockholt, hat mir immer wieder einen Job angeboten und davon berichtete ich immer meiner Mutter und die hat mich eigentlich überredet zu sagen, komm, du kannst doch den Job annehmen, du bist dann ja in Nordafrika, also nicht nur in Lübeck und doch draußen, du willst auch immer draußen sein. Das war ein Argument und war mir auch wichtig, immer irgendwo draußen zu sein und habe dann mich auf die Arbeit als Nordafrika-Beauftragte eingelassen mit einem Anstellungsvertrag, durfte aber meine Selbstständigkeit in einem etwas kleineren Rahmen fortführen. Also die Fremdsprachenschule habe ich ein bisschen reduziert, habe aber dieses Thema Handelsvertretung für die deutschen Produzenten komplett weiter fortführen können. Das waren immer bis zu 8 Reisen nach Istanbul und im Jahr und auch Messen in Paris und Amsterdam. Das hatte nochmal was ganz, ganz Mondänes für mich und ja, entschädigte mich sozusagen in dem Alter vor dem Gedanken, in einer Kleinstadt nur zu leben.
Mhm. Und Sie haben erzählt, Sie sind mit 4 oder haben mir erzählt, dass Sie mit 4 Jahren nach Lübeck gekommen sind. Haben Sie da eine Erinnerung dran, wie Lübeck da auf Sie gewirkt hat? Oder haben Sie da eine Kindheitserinnerung?
Wenn ich Ihnen das bloß sagen könnte, ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, dass ich kein Deutsch sprechen konnte. Ich war 4,5. Meine Schwester war 2,5 Jahre älter. Sie war schon eingeschult und sie musste im Prinzip statt zur zweiten Klasse mit der ersten Klasse beginnen, weil sie eben natürlich kein Deutsch sprach. Und meine Eltern setzten sich mit Dolmetschern ein, ob ich dann nicht mitgehen kann und auf dem Wege Deutsch lernen könnte. Damals hatte man, glaube ich, nicht ganz so viel Orientierung, wie man mit diesen Menschen aus anderen Ländern umgeht und hat gesagt, ja, soll sie doch mitkommen, dann lernt sie was. Ja, und prompt wurde ich mitversetzt. Das hieß, dass ich 10 Jahre lang mit meiner 2,5 Jahre älteren Schwester zusammen in einer Klasse zur Schule gegangen bin. Und ich hatte ein Abitur später, was man heute mit G8 feststellen kann, also um die 17. Ich war eben noch nicht 18, als ich Abitur hatte. Das, so ergab sich das.
Ja, beeindruckend. Das passt aber auch zu ihrem Werdegang, den wir gerade so angerissen haben.
Also, ja gut, ich habe es aber nicht gespürt. Für mich war das jetzt kein ungewöhnlicher Druck. Es war nur eben, mit der Schwester in einer Klasse sein, ist einfach nicht so einfach.
Das weiß man ja. Ja, ich habe eine Zwillingsschwester.
Ja, deswegen. Dann wissen Sie, was ich meine.
Nun ist ja Die Geschichte von Bockholdt eine große Erfolgsgeschichte. Sie haben über 4000 MitarbeiterInnen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Meilensteine in der Firmengeschichte?
Ja, ich glaube, nach 60 Jahren gibt es ganz viele kleine Meilensteine, die in der Summe auch viel bewirkt haben. Es ist immer sehr schwierig, nach dem Meilenstein zu suchen. Wenn ich jetzt auf meine letzten fast 28 Jahre gucke, dann könnte ich ein paar für mich ausmachen. Und ich glaube, habe es als sehr, sehr großen Meilenstein empfunden, das Unternehmen komplett neu zu ordnen. Ich fing zwar in Tunesien an und es sollte nach Marokko gehen. Und es gab auch Filialen in Tschechien, in überall und nirgends. Aber es gab überhaupt keinen Überblick mehr. Es gab 49 einzelne GmbHs in zig verschiedenen Ländern. Das Dienstleistungsportfolio kam von der Gartenpflege über Security, Catering und Winterdienst. Man machte alles überall ein bisschen. Und das, glaube ich, war ein wesentlicher Meilenstein, war, sich auf das wesentliche Handwerk der Sauberkeit zu konzentrieren. Also sich für eine Dienstleistung zu entscheiden und diese richtig zu machen, aber auch die überschaubare Region zu ermöglichen. Und das war sehr kraftanstrengend, dieser Abbau der vielen GmbHs oder Regionen, und auch sehr teuer. Dennoch war es bis 2014 überwiegend abgeschlossen. Das empfinde ich als großen Meilenstein. Und ein weiterer Meilenstein, den ich in den knapp 30 Jahren erinnere, ist, auch nicht nur auf die Region und auf die einzelnen GmbHs und auf die Dienstleistungen zu gucken, sondern auf die Strategie zu gucken. Wie kam das, dass man so viele GmbHs und so viele Dienstleistungen etc. Einfach gemacht hat? Es kam eigentlich durch dieses große Streben nach Wachstum, egal wie. Und dieses Wachstum, egal wie, war für mich so eine Art Selbstzweck. Und das kann eigentlich am Ende des Tages niemanden glücklich machen. Und wie eben ein Unternehmer grundsätzlich sich in Frage stellt oder das, was er tut, in Frage stellt, ist einfach, wie geht denn das Ganze eigentlich besser? Und die Antwort lag wirklich ausschließlich in der Aufgabe, sich mit dem Handwerk der Reinigungsdienstleistung zu beschäftigen. Was tun wir da? Was bedarf es dafür? Und dieses aus zwei Perspektiven. Aus der reinen Mitarbeitersicht und der reinen Kundensicht. Ich bin da in diesen Golden Circle gegangen. Vielleicht sagt Ihnen das was, Golden Circle. Das ist so ein Zirkel, ganz das Außen, der Kreis ist das was man tut. Das ist so die Masse. Der nächste innere Kreis ist das Wie. Das muss man dann auch schon näher beschreiben und so weiter. Entscheidend ist aber die Mitte. Und das ist das Warum. Und dieses Warum habe ich sozusagen zur Hauptaufgabe erklärt, habe gesagt, warum Bockholt? Warum soll eine Reinigungskraft lieber bei Bockholt arbeiten wollen als woanders, bei einem anderen Wettbewerber? Und warum soll der Kunde zu Bockholt kommen? Und diese Fragestellung führte zu unglaublich vielen verschiedenen Veranstaltungen mit verschiedenen Ebenen aus der Firma. Das ist jetzt nicht auf der reinen Führungsebene geführt worden, diese Diskussion. Die habe ich tatsächlich auch bewusst interdisziplinär gestellt, diese Fragen. Und aus dieser Fragestellung würde man heute sagen, also Hochdeutsch nennt sich das ja Purpose, ne? So. Aber diese Fragestellung, die ist ja schon, ich sag mal jetzt 2007, 2008 bei uns gestellt worden. Aus dieser Fragestellung entstand tatsächlich zum Beispiel die Einführung einer Personalentwicklung bei Bockholt. Ich glaube, das hat es in einer Gebäudereinigung in 2008 noch nicht gegeben, dass man Reinigungskräften, Kundenbetreuern, Bereichsleitern eine Weiterentwicklung im Fach oder auch im Nebenfach ermöglicht. Und das ist in meiner Branche absolut unüblich gewesen. Und die andere Achse des Kunden war, wegzugehen vom Standard, zu sagen, das sind Büros, das sind Lagerhallen, sondern direkt in die Individualisierung des Kundenbedarfs zu gehen. Wir haben uns im Prinzip die Frage gestellt, dass die Gesellschaft sich seit über 20, 30 Jahren im Wandel befindet. Und wie definiert sich jetzt Sauberkeit? Wie definiert sich Hygiene? Und Und diesen Wandel, den haben wir quasi beim Kunden und beim Mitarbeiter abgeholt. Und ich glaube, das war ein Meilenstein. Heute haben wir die Bockholt-Akademie seit etlichen Jahren, über die wir noch bestimmt sprechen werden.
Auf jeden Fall, ja.
Es bleibt eben nach wie vor bei diesem Warum. Die Frage ist nie zu Ende beantwortet, weil sich das immer weiter wandelt. Die Bedürfnisse ändern sich. Und uns bleibt es wichtig, in Kommunikation und im Dialog, diese beiden Elemente sind sehr, sehr wichtig für mich, dieses Thema bedarfsgerecht weiterzuentwickeln mit den Kunden und mit den Mitarbeitern.
Ist das dann auch die Frage nach dem Warum so ein Stück weit auch Ihr Erfolgsgeheimnis, sich diese Frage immer wieder zu stellen?
Ja, ich würde sagen, ja, weil heute nennt man das ja wirklich you need the purpose und du musst einen Sinn und so weiter. Selbstverständlich ist diese Fragestellung tatsächlich das Erfolgsgeheimnis. Wenn wir jetzt beim Kunden sind und der sagt, ja, diese Bereiche sollen in der Nacht gereinigt werden, dann möchte ich, dass meine Mitarbeiter die Frage stellen, warum in der Nacht? Kann man das auch auf den Tag legen? Also warum müssen wir Menschen suchen, die nachts arbeiten sollen? Es wird ja immer schwieriger, überhaupt Personal zu finden. Das spart aber auch für den Kunden dann wiederum Öffnungszeiten, Schließzeiten um diese Uhrzeit etc. Also ich glaube, das ist schon ein ganz großer Treiber, der mit Sicherheit meiner damaligen Deutschlehrerin geschuldet ist, die mir in einem Aufsatz gesagt hat, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine Interpretation war oder eine Erörterung war, das ist doch zu lange her. Aber sie sagte, Mensch, toll, Gülten, ich finde das gut, wie du das geschrieben hast. Du darfst eigentlich alles behaupten. Hauptsache, du erklärst, warum das so ist. Vielleicht ist das kleben geblieben, ich weiß es nicht. Zumindest muss sie mich beeindruckt haben, dass ich ja weiterhin danach an der Germanistik interessiert war. Aber dieses Warum ist auch tatsächlich über Deutsch-Germanistik jetzt auch ins Unternehmen geflossen. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis.
Scheint sich zu bewähren, ja. Was lieben Sie an Ihrem Beruf? Wofür stehen Sie morgens auf?
Eigentlich sind die Menschen. Es ist eine ziemlich große Familie, ich gebe das zu, aber es sind die Menschen, sei es jetzt der Kundenkontakt oder der Kontakt mit den Führungskräften oder den Mitarbeitern. Und es sind auch die Räume, in denen man sich mit denen bewegt. Ich glaube, das ist schon Antrieb genug.
Und was, gerade um noch auf den Umgang mit Menschen zurückzukommen, was ist Ihnen im Team wichtig oder was möchten Sie Ihren Mitarbeitern auch mitgeben? Was ist, wo möchten Sie vielleicht auch einen Unterschied machen?
Ja, das Wort Sauberkeit zieht sich bei mir wirklich durch alle Bereiche durch. Sauberkeit ist auch eine Haltung. Das ist auch eine offene Haltung, eine gerade Haltung, eine saubere Haltung. Und ich glaube, das ist das, was ich versuche oder was wir alle gemeinsam versuchen mit der gesamten Mannschaft, dieses auch zu einem Kodex miteinander zu bringen, ne?
Ja. Und Sie haben schon, wenn ich es richtig verstanden habe, über 14 Standorte hier im Norden. Und da würde mich interessieren, gerade weil Ihr Unternehmen so für Wachstum steht, was sind weitere Ziele? So, wo wollen Sie vielleicht sogar in den Süden noch expandieren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, und das ist doch genau das, was ich eingangs sagte. Wachstum zum Selbstzweck war der Grund, warum wir so viel aufräumen mussten im Unternehmen. Und da möchte ich, dass das Unternehmen nie wieder hinkommt. Also auf keinen Fall strebe ich es an, um jeden Preis zu wachsen. Und auf keinen Fall habe ich Ambitionen zu sagen, oh, und bald muss ich in den Süden. Ich finde Wachstum wichtig, absolut. Ansonsten ist es irgendwann so, dass man gegen den Strom rudert. Man muss schon in gewissem Umfang wachsen, aber nicht um jeden Preis. Nicht um jede Region, um jede Dienstleistung. Das ist, glaube ich, das Credo, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen mit umsetzbaren Umsätzen wachsen. Wir wollen den Umsatz annehmen, den wir auch erbringen können. Denn der Mehrwert, den wir für unsere Kunden sehen, der liegt nicht in der einfachen Erbringung der Dienstleistung. Er liegt für uns immer in der Konzeptionierung dieser Dienstleistung. Wir gucken mit dem Kunden zusammen, können wir uns diese Wege ersparen? Könnten wir nicht dort aus diesem einen kleinen Raum eine Reinigungskammer machen? Dann muss die Reinigungskraft nicht alles rauf und runter tragen. Es sind dann zwar weniger Stunden, die ich dem Kunden zu berechnen habe, aber es geht ja um die Optimierung des Ganzen. Ich glaube, an der Konzeptionierung werden wir wachsen. Und uns ist auch wichtig, dass wir mit dem Kunden zusammen ressourcenschonend beigehen. Ich sprach eben schon über den Nachtzuschlag, dass man es in den Tag legen kann. Aber wir stellen auch die Frage, ob unbedingt diese Beutel in den Papierkörben sein müssen. Ob es da eine bestimmte Bewandtnis gibt oder ob wir darauf verzichten können. Und das geht einfach um die Open Books Vorgehensweise, dass es nicht um die große Zahl geht, sondern um die intensive Geschäftsbeziehung, die man miteinander hat. Also lieber dann in der Qualität wachsen, statt in der Quantität. Und ich denke, das ist in der Region mit 5 Bundesländern, ich bin in 5 Bundesländern, ist noch genug Potenzial. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in meiner Generation das mit dem Süden noch schaffe. Das soll dann vielleicht die nächste machen. Aber ich habe hier im Norden noch genug zu tun.
Ja, also hört sich das an. Das Thema Corona ist so ein bisschen immer eins, das man gerade kaum mehr hören kann. Trotzdem ist es natürlich omnipräsent. Wie hat sich das Thema Hygiene dann auch auf Sie ausgewirkt, auf Bockholt? Die haben sicherlich wahnsinnig viele Anfragen bekommen und standen davor ganz neuen Herausforderungen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das spiegelt schon wieder das Gesamtbild wider. Letzten Endes haben alle irgendwie gedacht, dass Corona für mich das Beste ist, was passieren konnte, weil jetzt Hygiene gefragt ist. Es war Fluch und Segen zugleich. Ich kann nicht sagen, dass das nur Fluch war oder nur Segen. Es war Fluch und Segen zugleich. Diese Pandemie ereilte mich ja so ungefähr 6 Wochen nach der Entscheidung, dass ich das Unternehmen alleine weiterführe. Das war so ungefähr 6 Wochen später. Damit bleibt einfach gar keine Zeit für jedwede Reflexion oder auch Sortierung des Lebens oder des Unternehmens, was im Rückblick ganz gut war. Es musste eigentlich sofort gehandelt werden, es musste sofort was unternommen werden, denn in der ersten Pandemiewoche kamen 320 Kundenkündigungen rein. Nur in den ersten 5 Tagen. Natürlich sind in meinem Kundenportfolio auch jede Menge Bildungseinrichtungen, jede Menge Freizeittourismus, jede Menge große Verwaltungen, die in Homeoffice gingen. Und der Umsatzeinbruch war nicht groß genug, um Zuschüsse zu kriegen, sodass man selbst eine ganze Menge unternehmen musste, um in die Optimierung zu kommen. In der Spitze hatte ich 500 Mitarbeiter in der Kurzarbeit. Heute bin ich ganz froh, dass ich ohne Zuschuss rausgekommen bin, denn das zwang mich ja auch, den Laden nochmal zu sortieren. Insbesondere im Hinblick auf kleinere Bereiche zu sortieren. Denn das Problem war, dass Geringverdiener kein Kurzarbeitergeld kriegten. Das sieht das Gesetz nicht vor. Also die mussten wir tatsächlich rausnehmen. Wir konnten die nicht weiter einfach die Verträge weiterlaufen lassen, weil die Objekte nicht gereinigt wurden. Und da haben wir uns schon die Frage gestellt, können wir diese Kleinstorganisationen überhaupt noch aufrechthalten? Segen. Ich bekam Einblick in sämtliche operativen Bereiche in der Form, wie ich sie bisher nicht hatte. Das Thema Einkauf war nie mein Thema, Chemie auch nicht und Beschaffung auch nicht. Und wir hatten in den ersten paar Stunden keinen Tropfen Desinfektionsmittel, keine Masken. Unsere Chemielieferanten konnten uns nichts liefern, weil sie waren durch die Kliniken blockiert. Die hatten Vorrang, ist ja auch in Ordnung. Und am Ende des Tages war es tatsächlich so, dass ich nun mal wirklich keine Ahnung vom Chemieeinkauf und so weiter bisher hatte, dass ich tatsächlich durch meine Kontakte dieser Chemieproduzenten, für die ich die Handelsvertretung nach Istanbul war, die haben mich und uns mit Desinfektionsmitteln beliefern konnte. Ich hatte gleich 2 Wochen, also Ende März hatte ich die ersten Paletten bei den großen Kunden vor der Tür stehen und konnte im Prinzip auf ein ganz, ganz hohes Gut greifen, was nirgends zu kriegen war. Also von daher war das ein Segen, so tief einzutauchen. Das nächste war natürlich die Frage, sind wir eigentlich auch systemrelevant? Können meine Mitarbeiterinnen auch losfahren und ihre Kinder in die Kinderbetreuung geben? Die Frage war noch gar nicht beantwortet. Natürlich habe ich mich ganz schnell an die Landesregierung gewandt. Wir kriegten die Rückantworten und konnten den Mitarbeitern die Kindergartenbestätigung geben. Da waren wir, glaube ich, zu 6 oder zu 8, sonntags noch im Büro und haben persönlich für jeden Mitarbeiter solche Sachen ausgestellt, damit sie losfahren können. Ja, und ein weiterer Segen ist eben, dass ich bei diesem tiefen Einblick wieder das Wort Selbstzweck vorfand, was sich für mich die ganzen Jahre schon als Selbstzweck anfühlte, war für mich jetzt einfach gar nicht mehr irgendwie grau, sondern ich habe dann gesagt, nee, das ist schwarz und weiß. Was können wir davon und wollen wir davon weiterhin aufrechthalten? Und das führte zu einer großen Fitnesskur und einer grundlegenden Umstrukturierung im Unternehmen. Welche Organisation können wir uns vor oder mit und nach Corona weiterhin leisten? Und das war sehr, sehr hilfreich, vor allem für das unternehmerische Ziel, was ich seit Jahren habe, den Anteil der SV-pflichtigen Beschäftigten hochzukriegen. In 2008 hatten wir vielleicht 7.000 Mitarbeiter oder 8, keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken, 7.000. Und davon waren 65% vielleicht Minijobber. Heute sind es rund 4.000 Mitarbeiter, aber 30% nur noch Minijobber. Und das ist, glaube ich, das, was ich mit dem Wachstum in der Quantität meine oder eben Qualität meine. Natürlich ist das Schaffen von SV-pflichtigen Jobs für uns als Unternehmen viel, viel, viel besser. Denn das sind diejenigen, die sich auch gerne weiterentwickeln wollen. Das sind die, die sagen, oh Gott, ich kann von einer Reinigungskraft zur Vorarbeiterin entwickelt werden. Dafür interessiert sich vielleicht ein Minijobber eher weniger als ein SV-pflichtig Beschäftigter. Also aus dem Grunde sind wir diesem Ziel auch näher gekommen. Und einen Segen sehe ich auch, dass das Thema Hygiene jetzt tatsächlich als Grundbedürfnis für die Gesundheit erkannt wurde. Ja. Vielleicht kann ich Ihnen sagen, dass seit über 20 Jahren an einer ISO-Norm gearbeitet wird für die Krankenhaushygiene. Ganz, ganz viele kluge Köpfe wissen das alles und schieben Informationen zusammen. Aber Covid hat auch da beschleunigend gewirkt, nicht nur in der Digitalisierung. Tatsächlich ist im letzten Jahr eine ISO-Norm für die Krankenhaushygiene veröffentlicht worden, im Jahr 2021. Also hoffe ich auch, dass in der Art und Weise unsere Tätigkeit von der Gesellschaft wahrgenommen und entsprechend wertgeschätzt wird.
Ja. Und nun ist ja die Corona-Pandemie nicht die einzige große Veränderung, mit der wir als Gesellschaft gerade leben. Also mich würde auch noch interessieren, inwieweit Nachhaltigkeit, Digitalisierung, aber auch Automatisierung von Arbeit in Ihrer Firma eine Rolle spielt.
Sie muss schon viel vorher eine Rolle spielen. Also nicht jetzt, weil es jetzt Greta gibt, ehrlich gesagt. Wir haben viel mit Chemie zu tun und viel mit Wasser zu tun, Abwasser zu tun. Aus dem Grunde ist es für mich jetzt wirklich nichts Neues. Aber gern unterstreichen wir das, was wir tun. Und wir haben immer jährlich einen Überblick über das, was wir mit Greencare-Produkten geschafft haben. Und haben dieses Jahr wieder das Zertifikat bekommen, die Auszeichnung bekommen. Wir haben 4 Tonnen weniger Rohöl, 1 Tonne Kunststoff, 13 Tonnen Kohlendioxid weniger eingesetzt. Und für uns ist auch Nachhaltigkeit keine Einbahnstraße. Nachhaltigkeit in der Kombination mit Digitalisierung, also es ist ja nicht alleine nur Nachhaltigkeit, ich nehme ein Produkt, sondern wie kann ich Ressourcen unter Anwendung von digitalen Informationssystemen auch einsparen? Und ich gebe Ihnen gerne mal das Beispiel mit der Schädlingsbekämpfung. Die Schädlingsbekämpfung stellt Fallen auf, nehmen wir mal 50 Stück, an 20 verschiedenen Stellen, um zu gucken, wie die Wege sind, die da genommen werden und an welcher Stelle eben der Befall am größten ist. Diese Fallen müssen regelmäßig besucht werden, um zu gucken, ob der Befall ist. Ja, kann man so machen, über Jahrzehnte. Aber jetzt haben wir uns mit einem Startup in Verbindung gesetzt, an dem ich mich auch beteiligt habe. Dieses Startup ermöglicht uns, diese Fallen auf unserem Handy zu spiegeln und es funktioniert wie ein Bewegungsmelder. Wenn dann eben die Falle geschnappt hat, dann kommt auf dem Handy eine Information. Ganz klar ist es, die Falle in dem Lager, hinter dem Schrank, da gab es einen Befall. So, das kann auch der Kunde einsehen und dann fahren wir erst los. Natürlich habe ich mehr Umsatz, wenn ich da immer wieder einen hinfahren lasse. Aber es ist einfach nachhaltiger und innovativer, hier den Kunden mitzunehmen, aber auch die Hände frei zu kriegen für weitere Kunden, die genau diese Technik gut finden. Schwadfahrten, Wege, CO2, so oder so. Ich glaube, heute haben wir den 1. März, ne? Ja.
Heute, ja.
Ab heute kann man bei uns die ehemaligen Mikrofasertücher nicht mehr bestellen. Wir hatten immer diese Mikrofasertücher in 4 Farben und so weiter. Und das ganz große Glück, jetzt einen Lieferanten aufgetan zu haben. Bei dem kaufen wir jetzt Mikrofasertücher und jedes Tuch ist aus 2 PET-Flaschen hergestellt. Mag sein, dass das im Kleinen ist, was wir da tun, aber wir kaufen jetzt ab heute nur noch Mikrofasertücher, die ehemals 2 PET-Flaschen waren. Das sind so alles kleine Beiträge, die man da auch als Gebäudereinigungsunternehmen leisten kann. Im Bereich der Reinigungstechnik haben wir schon länger Methoden, die schon angewandt werden, aber eben nie groß geschrieben sind. Jetzt kann man es mit Greta noch größer schreiben, natürlich mit Fridays for Future. Zum Beispiel das Trockeneisverfahren. Trockeneisstrahlen geht man mit so Eispellets auf die Oberfläche. Die Eispellets haben so ungefähr minus 80 Grad. Und sie verbinden sich eigentlich nur mit den Dingen, die da lose sind. Also sie würden sich mit dem Stahl nicht verbinden. In dem Moment, wo sie sich verbinden, sublimiert das Ganze und es zerfällt zu Staub und fällt runter. Es entsteht nicht einmal Abwasser. Also Trockeneisreinigung wäre definitiv und komplett chemie- und abwasserfrei. Ähnlich funktioniert die Mikrodampfreinigung. Da bleibt das Material auch sehr, sehr geschont. Da können Sie sogar auf, ich sag mal, eine ganz schicke Samt-Couch gehen und ehemalige Flecken rausnehmen, ohne dass Chemie angewandt wird. Und ich glaube, dass das Thema Nacht und Tag, was ich sagte, die Tagreinigung, für uns auch eine ziemlich nachhaltige Sache ist. Denn wenn wir sagen, es muss nicht bis 5 Uhr morgens alles fertig sein, dann können unsere Mitarbeiterinnen auch sichtbar werden in den Objekten. Im Moment ist es so, dass man sich das so vorstellt, ist alles sauber und die Reinigungskraft ist weg. Das ist in vielen anderen Ländern anders. Nur Deutschland tut sich da schwer, die Tagreinigung anzunehmen. Wenn es aber zu einer Vereinbarung mit Tagreinigung kommt, dann ist es meistens eine Win-Win-Situation. Man kann mit der Dienstleistung auch kommunizieren. Man lernt sie auch mal kennen. Ja. Und die Mitarbeitende kann ihr Kind morgens noch zum Kindergarten bringen oder zur Schule bringen oder irgendwelche anderen Handschläge machen, zur Arbeit gehen, wie auch die anderen gehen. Man kann ja die lauten Arbeiten vielleicht noch im Vorwege machen, aber das, was leise ist, kann doch gerne in Anwesenheit der anderen Mitarbeiter sein. Das reduziert Öffnungs- und Schließzeiten, ist auch noch einmal ressourcenschonend. Ja, und dann hatte ich Ihnen eben noch gesagt, dass das Reinigungskonzept für uns viel wichtiger ist, als nur die Dienstleistung zu formulieren und auszuführen. Und das Konzept revolviert. Unterm Strich ist ja Reinigung für uns das Entfernen einer Materie am falschen Ort. Mhm. Nun ist aber wichtig, wie dieser Ort konzipiert ist. Und wenn dieser Ort unfassbar kompliziert konzipiert ist, dann ist auch das Thema der Kosten, wie komme ich daran, ein großes Thema. Also begleiten wir auch unsere Kunden oder auch Architekten beim Thema Umbau oder Neubau, dass man sagt, Mensch, können wir nicht ressourcensparend eine Oberfläche für die Böden nehmen oder maximal 2, dass man eben nicht zu viele verschiedene Bodenflächen nimmt. Und das beste Beispiel ist auch nicht die hingestellte Klobürste, sondern die an der Wand geschraubte. Also da gibt es so verschiedenste Sachen, die man im Vorwege klären kann, wenn man bedenkt, dass die Lifetime-Costs, die Betriebskosten eines neuen Gebäudes, die reinen Betriebskosten ungefähr zur Hälfte in der Reinigung stehen und zeitgleich 3-6% der ursprünglichen Baukosten jährlich ausmachen, dann wäre das schon schön, wenn man hier im Reinigungskonzept begleitet und sagt, pass auf, das kostet uns jetzt nicht viel, das alles so umzuschrauben, aber erspart. Es ist auch die Waschmaschine. Viele bauen ein Gebäude und haben eine Pantry, ein WC, ein Lager für Rohstoffe, aber an die Reinigungskammer wird ganz oft nicht gedacht. Und in der Reinigungskammer ist es für uns immer sehr, sehr wichtig zu wissen, gibt es eine Waschmaschine, denn es gibt Reinigungstextilien. Es gibt mindestens Geschirrtücher, es gibt mindestens Handtücher. Und da gehen wir auch bei und sagen, Mensch, das kostet uns Anfahrt, Abfahrt, also dich als Kunde auch, die Wischbezüge einzusammeln, wieder zurückzufahren, gewaschen etc. Und das sind, glaube ich, sehr, sehr offene Ansprachen, die wir mit den Kunden führen. Und vielleicht machen die im Kleinen auch den einen oder anderen geringeren CO2-Wert aus. Zumindest erhoffen wir uns das. Und Digitalisierung haben Sie ja auch richtig angesprochen. Das wird nach wie vor eines der wesentlichsten Aufgaben für uns sein, insbesondere das Thema Kommunikation. Wie kommen wir zu einer guten Ansprache in 5 Bundesländern an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und dafür haben wir eine App entwickelt und diese App ermöglicht uns unfassbar viel. Wir können damit Erstbelehrungen machen, wir können damit Krankmeldungen, wir können damit so Chatgruppen machen, wo 3-4 Kollegen, die in einem Objekt gemeinsam arbeiten, sich anschreiben und sagen, Mensch, ich fall morgen aus, kann jemand meinen Bereich übernehmen? Also da erhoffen wir uns tatsächlich sehr viel. Das geht bis hin zum Führerscheincheck. Auch da arbeiten wir mit einem Lübecker Startup zusammen. Also Sie sehen, dass das Thema Startup tatsächlich auch uns ebenfalls auch als Handwerksbetrieb voranbringt. Ja, Digitalisierung wird, Sie sagten das ja auch, ein brennendes Thema bleiben. Sie fragten nach der Vision. Ja, gibt es eigentlich nur eine einzige, die dahinter steckt, nachdem wir das Warum eben angesprochen haben. Unsere Vision ist es und bleibt es, einfach der beste Arbeitgeber in unserer Branche, in unserer Region zu sein. Denn wir wissen, nur so können wir die bestmögliche Dienstleistung unseren Kunden ermöglichen.
Und das hat sich ja auch ausgezeichnet. Sie sind ausgezeichnet als Top-Employee. Sie
haben das war kein Zufall, genau.
Ja, genau. Und da würde ich auch gerne auf die Bockholt-Akademie zu sprechen kommen. Was ist die Bockholt-Akademie und wofür steht sie?
Also die Bockholt-Akademie ist Teil des Unternehmens Bockholt. Es ist keine eigene Gesellschaft. Es ist eine nur den Mitarbeitenden von Bockholt dienende Einrichtung. Sie wird geführt von der Personalentwicklung. Die Personalentwicklung bestand in 2008 aus einer Person. Ich glaube, jetzt sind wir 6 Mitarbeiter vor Ort plus in den Filialen. Und die Bockholt Akademie organisiert sämtliche Weiterbildung, Fortbildung, Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen. Wir haben zum Beispiel in Kooperation mit der Wirtschaftsakademie in Lübeck haben wir 2 Fortbildungen entwickelt gemeinsam, die auch mit einem IHK-Zertifikat abschließen, also mit einer echten Prüfung und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kundenbetreuer nehme, es gibt den Beruf Kundenbetreuer nicht. Objektleiter, den gibt es einfach nicht. Wir haben aber bestimmte Anforderungen an diesen Beruf. Diese haben wir dann formuliert, diese haben wir dann zusammengestellt und haben dann gemeinsam mit der Wirtschaftsakademie und auch vielen Führungskräften bei uns aus dem Haus das mit Leben gefüllt, sodass es zu einem IHK-zertifizierten Zertifikat führt, was für viele Mitarbeitende eine große Auszeichnung ist, das, was sie tun, jetzt auch nochmal mit einem solchen Zertifikat zu belegen. Ja, ansonsten ist die Bockholt Akademie tatsächlich das Herzstück geworden dieser Warum-Frage. Und die Weiterbildung, die ist von virtuell bis Präsenz. Also wir sind natürlich auch viel virtuell gegangen in der Pandemiezeit. Und jetzt mündet diese Akademie im Bockholt Campus.
Da genau haben wir vorhin auch schon kurz. Sie erweitern gerade Ihren Standort nochmal um diesen Campus und setzen dort oder wollen dort innovative New Work-Ideen und Konzepte umsetzen. Da habe ich mich gefragt, wie kann man das denn auf Reinigungskräfte übertragen oder wie kann man sich das vorstellen, gerade genau New Work?
Ja, ich finde, New Work ist auch wieder so wie Purpose. Schwierig. Dieser Bockholt Campus hat seinen Namen bekommen aus dem Begriff Campus. Ein Campus ist entstanden im Hochschulbereich, wo eben verschiedene Säulen, nehmen wir mal an, jetzt Jura, Medizin und BWL, jeder macht so seine Sache und das, was sich in der Mitte trifft, sollte sich Campus nennen. Und dieses Säulendenken entsteht ja auch in allen Unternehmen. in jedem Unternehmen entstehen Säulen. Das ist auch richtig so, da müssen Kompetenzen entstehen. Aber wir merken zunehmend, dass die Kompetenz alleine nicht reicht. Es ist die Vernetzung der Kompetenzen, die den Erfolgsfaktor ausmacht sozusagen. Und wie kann man das am besten vernetzen? Indem man tatsächlich diesen Begriff aus der Hochschule, Campus, zum Teil der Arbeit macht und sagt, das Gebäude nennt sich Campus. Und in diesem Campus findet alles, was mit Akademie stattgefunden hat, sowieso statt. Aber alles, was wir jetzt strategisch mal hinterfragen wollen, in Fokusgruppen gehen wollen, verändern wollen, transformieren wollen, das kann man dann ganz interdisziplinär auch im Campus machen. Und dabei wirken dann mal zwei, drei Reinigungskräfte, ein Kundenbetreuer, ein dänischer Leiter mit, damit wir alle Perspektiven aufnehmen für das, was wir erarbeiten wollen. Und das ist mit Campus gemeint, also Campus im Sinne der Säulen, die jetzt vernetzt werden sollen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema in vielen Unternehmen, wie man diese Säulen in einen sogenannten SharePoint zusammenbringt. Das Herzstück des Ganzen ist eben nicht ein 6 Meter langer Besprechungstisch, sondern eine große Küche. Ich glaube ganz fest daran, dass nicht nur die Liebe durch den Magen geht, sondern alles geht durch den Magen. Ansonsten gäbe es ja auch nicht dieses Bauchgefühl, Kopfgefühl, na so. Und das Wichtigste für mich ist tatsächlich die große Küche, ohne dass es große Esstische gibt, sondern nur Bistrotische. Es wird eine Freitreppe, Treppenecke geben, wie an der Untertrave, dass man sich sozusagen mit dem, was man in der Pause braucht, auf diese Stufen setzt und sich mit dem anderen austauscht. Und wenn am Tage im Campus komplexe Sachen erarbeitet worden sind, dann kann das Ganze in der Kamin-Lounge münden. Wir haben so eine Lounge mit einem Kamin, einem echten Kamin und kein Bildschirm, ein Gaskamin und in einer Wohnlandschaft. Dann kann das sozusagen am Ende des Tages oder der Veranstaltung in Reflexion, in Austausch münden. So ist der Campus angedacht. Ich glaube, dass Covid uns das jetzt auch bewiesen hat, dass viel beschleunigt werden kann, Digitalisierung und so weiter. Aber Covid hat uns auch unfassbar verletzt, in unserem Wesen verletzt. Denn unser Wesen ist eigentlich, wir sind sozial, wir sind soziale Wesen. Ja. Covid zwang uns, asozial zu werden, also alle sozialen Kontakte runterzufahren. Und wir werden das jetzt im Moment in Geld nicht ermessen können, wie groß der Schaden in der Effizienz, in der Produktivität oder auch der Psychologie ist, was Covid mit uns gemacht hat. Ich glaube nicht, dass man das errechnen kann in Excel. Aber für mich ist tatsächlich das bestgeeignete Instrument für so komplexere Kommunikationsaufgaben. Das ist für mich tatsächlich eine Veranstaltung, wo alle zusammenkommen. Und wenn alle zusammenkommen, muss es auch was zu essen und zu trinken geben. Da kommen die emotionalen Bindungen her. Und dafür, ja, steht der Campus.
Das klingt sehr, sehr spannend. Ihnen liegt das Thema Bildung am Herzen. Das spürt man. Sie haben einen international ausgerichteten Bildungshintergrund. Ich habe das Zitat von Ihnen gelesen, es gibt nichts Schöneres als Perspektive. Mhm. Was möchten Sie in die Welt geben?
In die Welt geben, ist wieder sehr weit oben.
Ja.
Wir gern schon in der Region, aber
das fängt ja dann doch auch im Kleinen an, so, ne? Oder was? Ja, was?
Also ich glaube, das Stichwort Perspektive ist schon richtig, wenn jeder in seinem Umfang was geben kann und will, so sollte es doch bitte möglichst immer eine Angel sein und nicht ein Fisch. Mhm. Und das ist der Inbegriff von Perspektive für mich. Dass, wenn einer eben nicht lesen und schreiben kann und man bringt ihm Lesen und Schreiben bei, das ist etwas, das kann ihm nie wieder einer nehmen. Das kann er auch nicht verlieren unterwegs, das kann ihm auch nicht entwendet werden. Und das ist mit Perspektive gemeint. Am Ende des Tages ist jeder dann natürlich für sich selbst verantwortlich. Aber ich glaube, dass wenn man über das Geben spricht, dann ist es tatsächlich die Angel. Und die Angel muss jetzt nicht unbedingt immer nur beruflich gemeint sein, sondern auch ein Rat, der privat sein kann. Man kann auch privat immer wieder Fische hinlegen und sich dann darüber ärgern, dass man immer wieder einen Fisch hinlegen muss. Aber man kann auch auf die Idee kommen zu sagen, und hier ist die Angel.
Ja. Wir haben als Thema noch Lübeck als Standort. Da will ich auch noch mal kurz zu sprechen drauf kommen. Was zeichnet Lübeck als Standort für Ihr Unternehmen aus?
Ja, du bin ich ja nicht mehr Mitte 20. Da war sie mir zu klein, die Stadt. Jetzt, finde ich, hat sie die perfekte Größe. Sie hat die perfekte Lage zwischen Hamburg, Berlin und Kopenhagen. Und dann hat sie noch das Add-on mit so viel Wasser und Ostsee. Das ist so ein bisschen, man darf da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist Lübeck für mich.
Mhm. Aber was, also welche Rollen spielen dann zum Beispiel auch der Hafen, die Autobahnanbindung, der Kanal, so was, genau, das, die Hochschulen, ja. Sie haben vorhin auch noch die Startups erwähnt, also die Netzwerke.
Genau. Also jetzt nehmen Sie mir das gerade eben so gelobte, hübsche Bild, wenn wir über Autobahn und Hafen sprechen, dann bin ich nicht so zufrieden mit meinem Standort. Ich finde Bildung, Weiterbildung, da sind wir ganz gut versorgt und Kultur auch. Aber tatsächlich seit Jahrtausenden ist es schon so, dass die Infrastruktur darüber entscheidet, ob eine Region stark ist oder nicht stark ist. Und die Infrastruktur ist heute analog wie digital gemeint. Und ich würde einfach nur schon mal tief stapeln und mir wünschen, dass wir endlich diese zwei großen Städte, Lübeck und Kiel, mit einer Autobahn zusammenführen können. Ich habe mehrere Standorte in Schleswig-Holstein und tatsächlich finde ich das wirklich entsetzlich, dass man nicht nach Kiel per Autobahn durchfahren kann. Ganz zu schweigen, wenn man auf die Idee käme, nach Neumünster zu fahren, ist das auch schon ein Kraftakt. Also das ist etwas, was ich tatsächlich als großes Thema empfinde. Und wir haben dringenden Nachholbedarf in dem Bereich. Denn Infrastruktur fördert und befördert wieder das Zusammenkommen, das sich begegnen und so weiter. Und wenn wir das kappen, dann sind wir wieder isoliert. Ansonsten, Lübeck steht ja für Infrastruktur. Wir sind ja das geworden, was wir sind, aufgrund der Wasserlage. Da kam es ja her, der Hafen und der Kanal und so weiter. Das dürfen wir nicht aufgeben. Das müssen wir ausbauen. Daran wird sich nichts ändern. Auch Jeff Bezos wird daran nichts ändern können. Ja, und die Wirtschaftsschwerpunkte, wenn Sie jetzt sagen Hafen und Autobahn, was sind die Wirtschaftsschwerpunkte bei uns hier oben? Ist es der Tourismus? Ist es Medizin, Medizintechnik? Ist es die Ernährungswirtschaft? Und ist es Logistik? Also das versteht sich von selbst, dass an der Stelle wirklich schnell und viel weitergearbeitet werden muss.
Ich hatte die Netzwerke gerade kurz angesprochen. Sie haben von Startups vorhin schon geredet. Warum engagieren Sie sich zum Beispiel bei Foodregio? Was erhoffen Sie sich davon?
Ja, also das Engagement in einem Netzwerk ist nie eine Einbahnstraße. Das ist immer eine Win-Win-Situation. Ich kann mich einbringen, ich kann meine Erfahrungen einbringen. Und selbstverständlich kann ich auch selbst viel aus dieser Arbeit lernen. Also es ist eine Win-Win-Sache. Und es gibt natürlich auch schon ein gutes Gefühl mit so einem Ehrenamt, vor allem, wenn es so langfristig ist. Foodregio ist fast 15 Jahre, glaube ich. Nicht so eine Eintagesfliege oder Eintagsfliege. Wenn es so langfristig ist, hat man schon ein gutes Gefühl, einen gewissen kleinen Beitrag für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion getan zu haben. Also als es damals anfing, sind das Axel Junge und Jochen Brüng gewesen, die da sagten, man müsste mal was tun. Ich bin als Gebäudereiniger Teil derer Produktionskette auch damals gewesen. Und da sagten sie, machst du mit, du bist ja Teil irgendwie des Ganzen. Es ist ja nicht eine normale Büroreinigung, wenn man in einem lebensmittelproduzierenden Betrieb reinigt, man ist ja Teil der Kette. Und das ging dann eben in diesem kleinen Rahmen los, bestimmt 15 Jahre her, ich müsste tatsächlich nachgucken. Und heute ist es tatsächlich eines der erfolgreichsten Netzwerke in diesem Segment. Und vielleicht kann ich ganz stolz erwähnen, dass aus dieser Arbeit auch ein Studiengang zum Beispiel entstanden ist. Da sitze ich auch ehrenamtlich im Beirat. Man kann jetzt Food Processing studieren. Das sind so diese dualen Studenten, die eben nicht dual BWL machen, sondern dual Lebensmitteltechnik machen. So
und
großartig.
Erst alle hier in Lübeck? Oder?
Genau. Okay. Genau. Da haben wir jetzt schon die ersten Absolventen, die schon im festen Job sitzen. Das ist aus dieser Arbeit, Netzwerkarbeit Foodregio, entstanden Startups. hatten wir eben gerade. Auch das ist etwas, was mit Professor Jakobsen zusammen auch innerhalb von Food Regio getrieben wurde und tatsächlich jetzt an der Tagesordnung steht. Also Netzwerke kosten Zeit, Kraft, Engagement, aber sie bringen auch unglaublich viel für sich selbst als Unternehmen, aber auch für die Region. Ich freue mich, dass es jetzt einfach Studierende gibt, die ja sagen, das kann ich mir vorstellen, ich mache Food Processing. Und das ist für den Markt hier natürlich wunderbar.
Zum Ende hin nochmal Lübeck als Ort zum Leben im Fokus. Sie leben in Lübeck. Was macht Lübeck für Sie lebenswert? Warum sind Sie gerne hier?
Also ich sehe es einfach in allen vier Jahreszeiten schön, die Stadt. Das Weihnachtskleid ist genauso schön wie der lange, helle Sommerabend. Es ist auch das vielfältige Kulturangebot. Es ist das Schleswig-Holstein-Musikfestival im Sommer. Und ich finde auch unsere Band Max and Friends ist auch ein Must-Have in dieser Stadt. Und ich glaube, diese Vielfalt in der Gastronomie ist einzigartig. Also das ist schon stark ausgeprägt und ich finde das ganz, ganz wichtig.
Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt einen freien Tag in Lübeck hätten, an dem Sie nicht arbeiten müssen, würden Sie den verbringen am liebsten?
Ich glaube, das würde am Wasser beginnen und am Wasser enden. Also unterm Strich würde es irgendwo ein Frühstück sein an der Wakenitz oder am Kanal. Dann würde es vielleicht durch die Stadt gehen. Dann mittags einen Stopp im Newport. Vielleicht nachmittags kurz an die Ostsee. Es ist, glaube ich, immer mit Wasser verbunden. Und immer mit Gastronomie verbunden. Das wäre für mich Erholung. Nicht shoppen.
Das kann ich gut verstehen.
Shoppen ist nicht Erholung.
Nein. Auf gar keinen Fall. Und dann endet es vielleicht auch noch am nächsten Tag gleich wieder in der großen Küche im Campus, wenn er denn dann eröffnet ist.
Das wäre das Schönste, wenn man dort mit dem einen oder anderen Koch, Roberto Rossi hat es mir angeboten, aber auch Gianni von D'Angelo hat es mir angeboten, wenn man da zusammen mit einem Koch ein Menü aufsetzt mit mehreren Gängen und diese Gänge auf verschiedene Gruppen von Mitarbeitenden verteilt. Wer möchte in die Vorspeisengruppe, in die Hauptspeisengruppe? Ich glaube, das wär ein Segen, einen Tag so abzuschließen und dann eben mit verschiedenen Gängen im Campus den Abend vielleicht dann in der Kaminlounge.
Aha, das heißt, Sie würden da auch fleißig mitkochen?
Unbedingt. Das ist ja eines meiner wichtigsten Ausgleiche, das Kochen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass da die Küche so groß geworden ist.
Sehr schön. Was würden Sie denn vielleicht Lübeck noch zu guter Letzt, was würden Sie Lübeck wünschen für die Zukunft? Oder was würden Sie sich für Ihre Zukunft in Lübeck wünschen, könnte man vielleicht auch fragen.
Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Platz schaffen, mehr Wohnraum schaffen. Tatsächlich konzertiert mehr Wohnraum schaffen, durchdacht und auch das Modell des Eigentumerwerbens ist in Deutschland so sehr, sehr, sehr schlecht aufgestellt. Wir sind innerhalb der EU noch hinter Italien und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht Lübeck vorausgeht und voranläuft mit Modellen, dass man sagt, ja, man zahlt Wohngeld, aber das gezahlte Wohngeld mündet dann auch irgendwann darin, dass man eben Eigentum an dieser Wohnung hat und eben in der Rente nicht noch für diese Miete aufkommen muss, die dann ja auch wieder über Wohngeld abgedeckt werden würde. Also ich würde mir wünschen, dass wir im Bereich Wohn- und Eigentum in Lübeck noch mehr tun, denn dahinter steckt die Idee, dass ich mir vorstellen kann, dass viel mehr andere irgendwann hier hoffentlich leben und arbeiten wollen. Und das sollten wir vielleicht vorbereiten.
Wir haben auch noch eine Frage. Und zwar gibt es am Schluss immer das Format, dass der Vorgast oder die Vorgästin eine Frage formuliert. Für die Nächsten unwissend, wer das dann sein könnte. Ihr Vorgänger war jetzt Charlie Kruse, die wir über Tradition, Forschung, Innovation gesprochen haben. Und er hat die Frage formuliert. Ich gebe sie Ihnen einfach mal so mit. Vielleicht können Sie was damit anfangen. Wie kann man es schaffen, immer wieder die einerseits gewachsene Historie in ihrer ganzen Pracht mit all dem Modernen, also mit dem viel Neuen, was in Lübeck entsteht, zu verbinden, dass eine Dynamik entsteht, von der die Stadt dann profitiert.
Aber ich glaube, so wie Herr Kruse das beschrieben hat, ist die Antwort schon in seiner Frage. Ich finde, gerade wenn man die Chance hat, in die Geschichte zu gucken, ist es viel einfacher, die Zukunft zu formulieren. Und ich finde, es ist nicht paradox, sondern es ist wichtig zu gucken, wo kamen die Werte her und welche davon sind transportierbar in die heutige Zeit. Also ich halte es wirklich für eine Antwort, die für mich jetzt in seiner Frage schon steckt. Gerade diese Verbindung ist ganz wichtig. Wenn wir Zukunft für einen Selbstzweck wieder nehmen, dann sind wir bei Aldous Huxley. Und das will niemand.
Das ist doch ein guter Abschluss. Haben Sie auch noch eine Frage, die Sie weitergeben würden an den nächsten Gast, die nächste Gästin? Was würde Sie interessieren? Einfach so frei heraus.
Ja, da würde ich jetzt mit der Denksportaufgabe: Wie wird die Altstadt in 20 Jahren aussehen? Das interessiert mich brennend, denn es wird an dieser Altstadt seit 20, 30 Jahren hin und her gezogen, ganz viel gemacht, ganz schnell gemacht und anders gemacht. Und da würde mich interessieren, wie andere das sehen. Wie sieht die Lübecker Altstadt in 20 Jahren aus? Ist es ein Museum, was keiner mehr betreten darf? Was wird es, wenn wir so weitermachen? Mhm.
Gut. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge Geschichten mit Zukunft. Vielen herzlichen Dank, liebe Gülten-Bockholt, für Ihre Zeit und für das schöne, interessante Gespräch.
Ich habe zu danken.
Dankeschön.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.